Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Ich bin Iris Jachertz, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Heute geht es weiter mit dem Brandenburger Hofgespräch, dem zweiten und letzten Teil. Das traditionsreiche Gesprächsformat vom Fachmagazin DW, die Wohnungswirtschaft und dem GdW Bundesverband Wohnungswirtschaft in Zusammenarbeit mit der Arealbank fand bereits am 4. November in Berlin statt. Das Thema Entbürokratisierung im Bausektor und heute konkret geht es um den Bauturbo. Wer dazu und ob und wie schnell in Deutschland ab jetzt gebaut wird, was zu sagen hat, sind Axel Gedaschko, GdW-Präsident, Dr. Christian Ricken, Vorstandsvorsitzender der Arealbank, Professor Nathalie Behnke der TU Darmstadt, Dr. Ernst Böhm, Geschäftsführer der B&O-Gruppe, Sandra Wehrmann, Vorständin der DGWO AG Berlin und last but not least Dirk Lange, Beigeordneter für das Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt aus Jena. Moderator der Runde ist Thomas Thuma, Mitglied der Chefredaktion beim Focus Magazin. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei der Fortsetzung unseres Spitzengesprächs mit Weitblick.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Arealbank, ein führender internationaler Immobilienspezialist und Anbieter von Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres diesjährigen Brandenburger Hofgesprächs. Wir werden nochmal große Themen besprechen mit unseren 6 Gästen. Es geht um den Bauturbo, es geht um Rahmenbedingungen, es geht um einen Ausblick jetzt für 25, aber auch 26. Und ich will anfangen mit dem Bauturbo, der am 9. Oktober vom Bundestag durchgewunken wurde. Ein Projekt von SPD-Ministerin Verena Huberts. Auch der soll ja Schnelligkeit befördern. Wenn man sich in der Branche umhört, hatte ich den Eindruck, dass Euphorie anders klingt als aufgrund dieses Projekts. Wie muss man das Schneller-Bauen-Gesetz und den Turbo ehrlich bewerten, Herr Gedaschko?
Das ist so eine typische Juristenantwort. Ja, aber. Also wir begrüßen und finden das richtig gut, weil es wirklich ein Paradigmenwechsel ist, in der Möglichkeit, schneller Bauland zu schaffen. Den Namen finden wir bedenklich, weil er assoziiert automatisch, dass jetzt in Deutschland ganz schnell gebaut wird. Aber zwischen der Bauleitplanung und der Investorenentscheidung, das sind zwei Welten. Und das wird hier vermischt. Und wenn ich Berater von Frau Ministerin Huberts wäre, würde ich ihr sagen, vergessen Sie das, sagen Sie Bauland-Turbo. Dann fällt Ihnen das in 2 Jahren nicht auf die Füße, was jetzt aber passieren wird. Was wir deshalb brauchen, ist auf der anderen Seite die Investoren auch tatsächlich in die Lage zu versetzen, diese Möglichkeit zu nutzen. Was wir schade finden, ist, dass es jetzt schon erklärtermaßen nicht wenige Kommunen gibt, die dieses Instrument gar nicht nutzen wollen, weil es ist fakultativ. Und es sind häufig auch Kommunen, die eigentlich die Notwendigkeit haben, schneller Bauland zur Verfügung zu stellen, Restriktionen zu überwinden. Viele Kommunen sind nicht mit gerade starken Bauämtern gesegnet und für die wäre es eigentlich eine Chance. Was ich deshalb sehr gut finde, ist diese Art und Weise, dass man die Kommunen anleitet, ihnen hilft in der Anwendung. Das ist wirklich etwas Neues, wie man das macht. Das ist also wirklich erfrischend. Ich denke auch, dass das so ein bisschen der Genese der Ministerin zu verdanken ist, dass dieser Weg gewählt wurde. Aber wie gesagt, es ist die eine Seite und wir brauchen beide Seiten.
Herr Lange, was macht denn Jena mit dem Bauturbo?
Nur das Beste natürlich. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, es fängt erstmal damit an, dass man die gehörige Portion Skepsis, die jeder aufgrund des Gesetzes hat, erstmal ablegt. Ich glaube, man muss für sich einschätzen, was es bringt und was nicht. Und für mich ist die nüchterne Analyse, es schafft erstmal mehr Flexibilität. Gleichwohl, das habe ich erst kurz schon mal anklicken lassen im ersten Teil, ist es natürlich eine Herausforderung, wie man als Verwaltungsorgan damit umgeht. Und ich glaube, hier kann man zeigen, dass man erwachsen genug ist, dass man gereift ist als Verwaltung, dass man die sinnvollen mehr an Möglichkeiten auch einsetzen kann. Ich hatte es erst erwähnt und das ist tatsächlich auch bei uns eine Überlegung, dass wir drüber nachdenken, uns Leitlinien zu geben. die eigentlich die Möglichkeiten wieder ein bisschen einschränken. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil, weil da sind wir bei den Grundprinzipien in Gleichbehandlung zum Beispiel. Der Bauturbo würde es zulassen, dass ich in einem zweistöckigen Wohngebiet auch mal 6 Stöcke zulasse. Aber wie oft kann ich das machen und wie oft kann ich es begründbar machen? Und was ist eigentlich mit dem Wert städtebaulicher Qualität? Da sind wir wieder bei Priorisierung von Schutzgütern oder von Zielstellung. Von daher, ich bin erstmal dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich glaube, es ist für alle, die in Funktion und in Verantwortung sind, die Aufgabe, das Beste daraus zu machen. Weil ich glaube, mit Skepsis kommen wir nicht weiter, das habe ich erst schon gesagt. Und die Stadt Jena wird es auf jeden Fall zum Guten nutzen. Als kleines Beispiel, um da eine Anregung zu geben. Ich habe, bevor es rechtswirksam geworden ist oder wird mit der Veröffentlichung wirksam, haben wir geguckt, welche Themen konnten wir bisher nicht bearbeiten, wo der Bauturbo helfen kann. Und dann als Dienstleister wirklich auf die einzelnen Menschen zugehen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir gucken und probieren, den politischen Willen, der ja damit gesetzt ist, mehr zu schaffen, auch umzusetzen. Und da kann Verwaltung auch was Positives tun und mal schauen, wie kann ich denn, was nicht gelungen ist, jetzt doch zum Gelingen bringen und vielleicht mit den neuen Möglichkeiten. Mhm.
Frau Behnke, der Bauturbo heißt ja auch, und vor allem die Kommunen können auf Bebauungspläne verzichten, oder? Also wie erleben Sie dieses Projekt? Erleichtert das viel oder teilen Sie eher die Skepsis?
Ich muss gleich vorneweg sagen, dass ich mich hier jetzt völlig außerhalb von meinem Kompetenzbereich bewege.
Fühlen Sie sich ganz zu Hause?
Ich kann hier sozusagen wirklich nur als einigermaßen informierte Bürgerin und Zeitungsleserin sprechen. Was sozusagen den kommunalen Umgang mit den Bebauungsplänen angeht, ich meine, das muss man tatsächlich mal abwarten. Herr Gedaschko hat ja schon gesagt, er ist skeptisch, dass viele Kommunen das überhaupt sagen nutzen werden, das Instrument. Und Skeptiker haben halt dazu auch geäußert, dass sie halt schon Sorge haben, dass es jetzt doch zu einer sehr ungeplanten Bebauung führen könnte, wenn eben auf Bauplanungsrahmungen verzichtet wird. Ich selber lebe in einer Kommune, die massiv ein Feriengebiet ist und wo wir als Anwohner und Beobachter, wie sich so die Fassaden in den letzten 15 Jahren verändert haben, eher bedauern, dass man hier nicht restriktiver Baugenehmigungen gehandhabt hat, weil das Dorfbild wirklich massiv verschandelt wird. Aber ich denke tatsächlich, und da würde ich jetzt einfach ganz subjektiv auch zustimmen, was hier auch vorher schon gesagt worden ist, in Zeiten, in denen einfach so eine massive Wohnungsnot herrscht wie aktuell, finde ich es vom Prinzip her völlig richtig, dass man das so klar priorisiert. Und letztlich kann man dann auch einfach, ich meine, das ist ja wieder so mein Anliegen, dass ich sage, lasst mal den gesunden Menschenverstand dann auch walten. Dann müssen halt Kommunen und auch Gemeinderäte sehen, wie sie damit dann auch verantwortungsbewusst umgehen. Sie fordern ja auch immer mehr eigentlich eigene Spielräume und Entscheidungsrechte. Das hat man ihnen hiermit in gewissermaßen an die Hand gegeben. Wie sie damit umgehen, muss man beobachten.
Da will Herr Lange gleich nochmal rein.
Genau, also ich erstmal wollte ich sagen, es ist ganz charmant, das Thema Bauland-Turbo zu nennen. Das wäre wirklich eine gute Geschichte, weil ich glaube, das ist genau die Sache. Wir können zwar jetzt Bauland zur Verfügung stellen, aber ob dann gebaut wird, und deswegen ist die Frage Anreiz, also wie schaffe ich Investoren, das schmackhaft zu machen? Weil die bloße Behauptung, es wird schneller und einfacher, Klammer auf, ich habe die Einladung ausgeschlossen, kommen Sie nach Jena, Sie werden gut bedient, ist einfach zu wenig. Und wie gesagt, ich glaube, wir schaffen da Vereinfachung auf der anderen Seite. Und das ist vielleicht das, was man sehen muss. Wir hatten erst über Schutzgüter geredet. Der Bauturbo ermöglicht, dass sogenannte Splittersiedlungen entstehen, ne, dass wir im Außenbereich auch 100 Meter weg von der Bebauung anfangen zu bauen. Und das hat natürlich Infrastrukturkosten, die dann auch wieder jemand tragen muss. Ne? Und ich glaube, da muss man sich wirtschaftlich Gedanken machen. Aber wie gesagt, ich will das auf keinen Fall verteufeln, sondern ich bin sehr froh, dass man in die richtige Richtung gegangen ist. Und jetzt heißt es, das verantwortungsvoll anwenden. Aber diesen Aspekt der Nachkosten und wie kriege ich Leute motiviert, das neue Bauland dann umzusetzen, das ist eine Frage, die man diskutieren muss.
Herr Böhm, der Praktiker.
Zu den Begrifflichkeiten. Ich würde anregen, es Baurecht-Turbo zu nennen. Weil Bauland ist nochmal was anderes. Vielleicht kennen Sie Garching bei München. Das ist so 10 Kilometer nördlich von München, Universitätsstadt. Da hat man die TU München erweitert mit 12.000 Studenten, aber es gibt keine Wohnungen. Täglich pendeln etwa 10.000 Studenten nach Garching. Und jetzt geht es um Bauland und um die Anwendung des Bauturbos. Die Leute, die in Garching über Land verfügen, die sind schon reich. Sehr reich. Der Hektar kostet nur 22 Millionen. Also da wird's kein Bauland geben. Die heben es alle für die Enkel auf oder sagen, besser, die Leute, die, und man kann das sich anschauen, wie die Eigentümerstruktur in Garching ist. Das war halt ein landwirtschaftlich geprägter Ort. die dort Land haben, sind reich, sehr reich, und die haben nicht das geringste Interesse, weiteres Bauland auszuweisen. Das ist, gilt für die ganze Diskussion der Münchner Umlandgemeinden. München ist dicht bebaut, die haben Schwierigkeiten mit Wachstum. Und die Umlandgemeinden sagen, nee, keine Trabantenstadt, kein Zuwachs. Also das ist nur ein Baurechtsturbo. Der politische Wille ist dafür nicht da. Ich vergleiche es gern mit den Windrädern in Bayern. Aber Windräder brauchen wir nicht, sind nicht schön. Da wird man sich noch was ausdenken müssen. Ich glaube, das allein reicht nicht. Mhm. Und vielleicht noch zugespitzter formuliert, wenn eine Gemeinde wie Garching eine Uni kriegt mit 10.000 Leuten und 20 Top-Unternehmen Software schmieden, dann sollte man darüber nachdenken, ob man sie nicht auch motivieren kann, Wohnungen zu bauen.
Frau Wehrmann, wie erleben Sie den Bauturbo?
Also wir beschäftigen uns ja schon eine Zeit mit dem Bauturbo. Der ist jetzt aber, wie Sie ja vorhin auch gesagt haben, erst letzte Woche
ganz frisch
entschieden worden. Tatsächlich ist es so, dass wir uns auch schon angeguckt haben, was gibt es für Grundstücke, wo der möglicherweise angewendet werden kann in Kombination mit dem, was wir halt in Berlin haben, mit dem Schneller-Bauen-Gesetz. Und da gibt es eben ein Grundstück, aber da starten wir jetzt. Und das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Lange, dass Ihre Mitarbeitenden quasi eine Guideline bekommen, innerhalb dessen sie quasi entscheiden dürfen. Ich glaube, das ist jetzt für den Anfang ganz wichtig, damit wir überhaupt mal damit anfangen. Es ist halt schade, dass alles schon wieder kaputt geredet wird, bevor wir überhaupt mal alle angefangen haben. Auch in Berlin hier, soweit ich informiert bin, gibt es eben diese Guideline für die Bezirke, sodass wir guter Dinge sind, dass wir unser Bauvorhaben, was wir jetzt im Blick haben, dass wir vielleicht da schneller eben Baurecht schaffen und dann in den Bau auch tatsächlich kommen. Was man nicht vergessen darf, und das ist eben bei uns, das ist aber, glaube ich, in vielen Städten so, das ganze Thema Anwohner mitnehmen, Nachbarschaftsrechte, und dann kommen wir trotzdem auch wieder nochmal zu dem Thema Artenschutz und so weiter. Diese Themen müssen trotzdem bearbeitet werden und die können natürlich schon auch dazu führen, dass es dauert. Aber wir sind optimistisch, Herr Dr. Böhm, sonst würden wir hier auch alle gar nicht sitzen, glaube ich, dass es uns helfen wird, und er ist nicht fertig, er muss weiterentwickelt werden und das muss jetzt begleitet werden, wenn man ihn mal anwenden kann, dass man direkt vielleicht auch jemanden hat, wo man sagt, das hat nicht gut geklappt, das hat gut geklappt, hier müssen wir ran, hier muss er nochmal angepasst werden. Der ist jetzt nicht fertig, das ist ein Anfang, ein Instrument, was wir gekriegt haben.
Vielleicht mal kurz, es reicht einfach nicht, wenn man erfolgreich mehr bauen will, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht oder mit Sicherheit nicht. Ich meine, es ist ein Schritt in Richtung Pragmatismus und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch marktwirtschaftliche Anreize, aber da wäre ich halt dann bei meinem Plädoyer mehr Marktwirtschaft wagen und dann sind wir schnell bei dem, was Herr Böhm immer sagt. Also wie macht man Bauen günstiger und damit auch Rendite stärker? Damit zieht man dann am Ende auch privates Kapital an. Ja, ich glaube, nur so geht es und da muss man halt an Dinge ran. Ja, Sie haben das angesprochen, Gewerketrennung. Ja, ich meine, es ist ja ganz einfach, das aufzuheben. Ja, dann, was haben Sie gesagt, 10% spart man ein dadurch, wenn man. Oh,
aber fragen Sie den Herrn Gedaschko, wie einfach es ist.
Ja, versteht jeder sofort, ne? Wenn sozusagen es einen einheitlichen Prozess gibt, ja, dann das Standardthema, also Standards, irgendwelche Belüftungssteuerungen und dann haben Sie hier auch, ich habe das einmal schnell durchgeblättert, das Thema Steuern. Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer radikal absenken. Und am Ende hat man netto höhere Steuereinnahmen, weil mehr gebaut wird. Und weil dann auch mehr gebraucht wird an investiven Gütern, um die neu gebauten Häuser und Wohnungen auszustatten. Ja, und ich glaube, das sind einfache Hebel eigentlich. Also so wie ich es verstehe. Ja.
Bevor der Herr Böhm uns sein Geheimrezept sozusagen verrät mit den 50% off. Herr Gedaschko, Sie wollten auch noch was sagen zu dem Thema.
Also ich würde gerne die beiden Stränge Baulandschaffung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Investitionsentscheidung nochmal beleuchten. Wir haben die Baulandschaffung, was wir aber noch nicht haben, und deshalb sage ich Baulandturbo, es ist kein allgemeiner Baurechtsturbo, weil wir haben dann im Einzelfall für jedes Vorhaben immer noch die ganze Fülle der anderen Gesetze, die jedes Vorhaben begleitet. Und damit sind wir wieder sozusagen beim Anfang bei Frau Professor Behnke, bei der Zielvorstellung. Und ich hatte vorhin auch gesagt, was ist denn eigentlich unser Ziel? Worum geht es denn? Und wenn wir, ich sag's mal, verwaltungstechnokratisch die Dinge versuchen dann zu vergleichen, dann werden wir keine Zielaufladung haben. Und es geht letztendlich um die Realisierung des Menschenrechts auf Wohnen. Und wenn ich dieses Menschenrecht in die Waagschale lege, wiegt das verdammt schwer. Bloß wir haben in den letzten 20 Jahren alle anderen Rechte mit höherer Wertigkeit ausgestattet gegenüber dem Menschenrecht auf Wohnen. Das ist immer weiter abgesagt. Und das ist genau der Punkt, worum es geht. Und dann sind wir bei den technischen Möglichkeiten, wenn wir jetzt sagen, das Menschenrecht auf Wohnen, wir werden dem nicht gerecht in Deutschland. Immer weniger. Wir haben 9 Millionen Menschen, die in überbelegten Wohnungen wohnen. Wir haben Wirtschaftsentwicklungen, die nicht stattfinden, weil die Unternehmen die Mitarbeiter nicht bekommen, weil die Mitarbeiter dort keine Wohnung finden, etc. etc. Wenn das alles so ist, dann brauchen wir tatsächlich eine Stärkung. Jetzt kann man rangehen und jedes einzelne Gesetz verändern. Da wissen wir ganz genau, da werden wir alle schon ganz woanders sein, bis das auch nur halbwegs durch ist.
Ich bin noch da.
Da wünsche ich Ihnen viel Spaß mit 150. Es gibt ein Instrument, und das haben wir angewandt, als die erneuerbaren Energien dringend gebraucht wurden. Das ist der Abwägungsvorrang. Das ist eine Wertentscheidung. Und genau einen solchen Abwägungsvorrang für das bezahlbare Wohnen und Bauen in Wohnraummangelgebieten brauchen wir auch. So lange, bis der Mangel beseitigt ist. Dann kann man wieder zu normal Null zurückkehren. Aber das muss sein. So, und auf der anderen Seite müssen wir dann überlegen, das ist immer noch nicht die Investorenentscheidung. Dann brauchen wir noch die Erleichterung. Das ist das Unternehmen, das den Auftrag gibt. Natürlich gefragt, wie löse ich den Auftrag aus? Mache ich später dann noch nach Ideen, so wo das Ding schon halb gebaut ist? Also erleben wir ja alles auch. Bei uns gibt es nicht nur Helden. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch diejenigen, die bauen. Dr. Böhm hat schon gesagt, eigentlich sind wir teilweise noch mit Pfeil und Bogen unterwegs. Und die Technik, die wir haben, Robotik, KI, ermöglicht uns unendlich viel. Und dann, trotz dieser ganzen Situation, gibt es jetzt ein Gesetz, die Novellierung des Vergaberechts, wo genau die Ermöglichung, dass man das komprimiert macht, zusammen und dann alles auf einmal auf die Baustelle hebt, torpediert wird. Das Stichwort lautet Losvergabe stärken. Das bedeutet, jedes kleinste Gewerk muss für sich wieder vergeben werden. Und das ist eine irre Erschwerung für preiswertes Bauen.
Jetzt bin ich neugierig, weil wir haben jetzt öfter über die Mission sozusagen von Herrn Böhm gesprochen, Bauen günstiger zu machen, schneller, besser, klimaschonender. Gut. Wie geht's denn, Herr Böhm?
Also ich darf zusammenfassen. Ich brauche natürlich Bauland, ich brauche Baurecht, aber dann muss ich noch bauen. Und es müssen die Leute verstehen, wenn der Quadratmeter Wohnung 3.600 Euro kostet, dann teile ich es durch 12, weil ein Jahr 12 Monate hat, dann bin ich bei 300 Euro. Und wenn ich dann 5% Rendite will, bin ich bei 15 Euro. Bruttomiete, Bruttorendite. Einfach diesen Dreisatz, den muss man sehen. So, jetzt wird Bauland soll günstiger werden, Baurecht soll schneller werden und jetzt sind wir bei den Baukosten. Die bringt man nach unten. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Bad. Sie können einen Bad, 6 Quadratmeter, 6 Gewerke hinschicken. Den Maurer, den Fliesenleger, den Elektriker, den Heizungsbauer, den Schreiner und den Glaser. Dass das nicht effizient ist, das liegt auf der Hand. Die Profis hier alle wissen, sie bauen 300 Bäder. Der Bad hat 8% Mängelquote. Das kommt von dieser Gewerketrennung. Woher kommt Gewerketrennung? Kommt aus der Handwerksordnung. Woher kommt Handwerksordnung? Aus dem Zunftwesen. Zunftwesen ist Mittelalter. Das ist mit meinen BMW-Freunden. Die sagen, ja, wenn wir unsere Autos bauen würden, wir unsere Häuser, gäb's uns nicht mehr. Wir müssen halt zulassen, dass man Plattformen ermöglicht, dass man serielle Planungsprozesse ermöglicht, dass man Industriefertigung ermöglicht. Im Hotelbau, glaube ich, werden 95% der Bäder fertiggestellt und hingebracht. Nicht, weil das günstiger ist, sondern weil man weiß, sie sind besser und es geht schneller. Weil im Hotel kann man eben nicht monatelang umbauen, da mit dem Presslufthammer. Wir haben großes Potenzial in den Fertigungsmethoden. Aber was fallen muss, ist die Gewerketrennung. Mhm. Weil wenn ich jedes Gewerk einzeln denke und jetzt, wenn es den Blick etwas weiten, auch im Bauen war Deutschland mal führend. Mhm. Bilfinger, Walter, Holzmann, gibt's nicht mehr.
Und wenn, kurze Zwischenfrage, die Lobbygruppe, die das verhindert, sind das die Handwerkerinnungen oder?
Mhm, zum Teil. Ja. Aber auch da wäre mein Argument. Mein Petitum wäre, wir bauen statt 250.000 Wohnungen 500.000. Selten schadet eine Verdopplung der Nachfrage den Preisen und dem Handwerker. Ja. Also es ist absurd. Da sagt, ja, dann kriegen wir nichts mehr. Oder manche sagen es, aber das teile ich gar nicht. Ja, ja. Wenn ich doppelt so viel baue, dann habe ich doppelt so viel Nachfrage. Das schadet selten dem Handwerker. Ich kann mir es nicht vorstellen. Frau aber da hat man so Vorstellungen und die werden dann ausgehübscht.
Frau Wehrmann, nicht Sie nötig. Waren auch schon Kundin von B&O. Und wie war's? Wie viel haben Sie gespart,
also,
oder?
Klar, also B&O ist auch einer der Partner, mit denen wir zusammenbauen im Neubaubereich. Wir haben viel Holzhybridbauweise umgesetzt und auch hier ist es eben so, wir sind ja öffentliches Unternehmen, also unterliegen dem öffentlichen Vergaberecht und da gewinnt halt der beste Preis. Und meistens, es gibt Kriterien, aber der Preis ist immer auch der höchste Anteil. Und da hat eben auch B&O schon bei uns gewonnen. Und auch dort ist es eben so, wenn man ein bisschen weiß, was will das Unternehmen, auch mit den Ausschreibungen, wie funktioniert das Unternehmen? Und wenn man öfter mit, wenn dann öfter der gleiche gewinnt, was ist für uns dann auch gut ist, weil man ein bisschen mehr weiß, was braucht die DGWO, wie arbeiten die, wo kann B&O in Teilen dann noch einsparen und wo können sie uns halt bessere Preise machen.
Die Standardisierung ist das eine, Herr Böhm.
Genau.
Das andere ist ja, Sie bauen auch gern über Parkplätze oder über Discountmärkte zum Beispiel. Ne?
Gut, wenn man sich jetzt Bezirke oder in Gruppen anschaut, die sagen, nicht bauen, nicht so viel bauen, sind zwei häufig gehörte Argumente. Zersiedelung und Versiegelung. Und denken wir mal, jetzt schauen wir auf die Parkplätze. In Deutschland gibt es 10.800 Kommunen, jede verfügt über unzählige Parkplätze. Vorm Friedhof, neben dem Schwimmbad, vorm Rathaus, neben der Schule, beim Kindergarten. Mein Lieblingsbeispiel sind alle Park-and-Ride-Plätze bei der Bahn. Also in München gibt es 148 S-Bahn-Stationen im Umland. Da könnte man überall so einen Sechsgeschosser hinstellen und unten die Autos stehen lassen. Der wäre auch gut genutzt, zwei Etagen Ärzte. Und dann 4 Etagen Wohnungen, vor allem für die Lokomotivführer und Straßenbahnfahrer und Busfahrer, die wir so dringend brauchen. Und das wäre einfach. Was steht meistens dagegen? Der Lärmschutz. Aber da soll es jetzt eine sogenannte Experimentierklausel geben. Aber es wäre alles nicht zwingend. Wir haben wirklich, auch die ganzen 12.000 Discounter gibt es angeblich in Deutschland. Alle sind so ebenerdig und haben dann einen halben Hektar Parkplatz. Ja, zwingend ist das nicht. Da spricht meistens dagegen, dass man in Gewerbegebieten keine Wohnungen bauen kann. Aber auch das ist kein Naturgesetz. Ich kann doch sagen, Werkswohnungen kannst du über deinem Discounter bauen.
Da meldet sich jetzt der Baudezernent zu Wort aus Jena,
Herr Lang. Ja, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Also erstens mag ich die engagierte Art und die Kreativität, mit der Sie vorgehen. Auf der anderen Seite haben wir auch eine gewisse Verantwortung zu erklären, was davon möglich ist und was vielleicht der Bauturbo zum Thema zurück ermöglicht. Also vielleicht sortieren wir es mal ab. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, das Bauvolumen zu verdoppeln, dann haben Sie natürlich recht, wenn wir mehr bauen, haben wir mehr Leute, die bauen können, dann fühlt sich niemand benachteiligt. Ist aber ein hehrer Wunsch, weil wir sehen ja, wie die Zahlen sich den letzten Jahren entwickelt haben und wir sind froh, wenn wir 250.000 Wohnungen schaffen würden. Die Frage von, wo kann ich bauen? Und da bin ich bei Regelungen des Bauturbos. Der Bauturbo hat ja Klauseln drin, die es ermöglichen, Gewerbe auch zu Wohnbauland zu machen. Da haben wir aber, und da bin ich schließlich an das Thema Priorisierung von Schützgütern. Hier gibt die Politik erstmals, wenn man es genau liest, auch eine Priorisierungsreihenfolge vor. Also wir haben das Thema Lärmschutz, weil dort, wo Gewerbe ist, ist mehr Lärm als in normalen Wohngebieten. Da gibt man schon eine Reihenfolge vor, dass man das vielleicht etwas depriorisiert betrachten kann. Wir haben dasselbe beim Thema Umweltschutzprüfung. In dem normalen Verfahren wird die wirklich nur noch verkürzt stattfinden. Wir haben auch, um das mal abzuschichten, in dem Baugenehmigungsverfahren, weil viele der Verbesserungen werden im 34er Baugesetzbuch Paragraph stattfinden, dann hat das Planungsrecht nach 2 Monaten entweder seine Zustimmung zu erteilen oder nicht. Das heißt, wir haben eine ganz kurze Prüfung. Diese 2 Monate können auf 3 Monate verlängert werden, wenn wir Bürgerbeteiligung machen. Jetzt wissen wir alle, Bürgerbeteiligung in einem Monat ist relativ übersichtlich und ein hehres Ziel. Auch da haben wir eine Priorisierung von Schutzgütern. Wir haben immer gesagt, Bürgerbeteiligung ist wichtig. Der Bauturbo holt das ein bisschen zurück. Und um das dann auf das zu führen, was Sie ja sagten nochmal, ich glaube ja, es gibt Flächen, ob das jetzt bei Discountern ist oder wo auch immer, die wir entwickeln können, die wir aber auch bisher, behaupte ich, hätten schon entwickeln dürfen, weil diese Flexibilität gibt es. Ich kann es nochmal sagen, kommen Sie nach Jena, holen Sie sich eine Thüringer Bratwurst, wichtig mit Bautzner-Senf, weil ich komme ja aus Bautzen, das ist der Kritikpunkt. Aber wir haben schon Möglichkeiten und Sie schildern gute Sachen, aber wir finden dafür Lösungen. Und das ist nicht erst seit dem Bauturbo so, sondern da ist die Frage, wie geht man mit den Anfragen um? Und ein letzter Aspekt, der mir bisher noch gefehlt hat, wir haben das eine ist das Bauplanungsrecht und wie schaffe ich eine Baugenehmigung, das ist das eine rechtliche. Dann haben wir das Thema, wie schaffe ich Investoren zu binden. Das, was aber viel spannender ist, ist diese Reduktion in den Standards, die wir brauchen. Ne? Man kann das an den DIN-Elektroräumen zum Beispiel. Da ist vorgeschrieben, dass ich x Steckdosen in den Räumen anbringen muss. Wenn wir wegkommen von diesen DIN-Standards, die dann juristisch immer bewertet werden, wo ich sage, okay, ich brauche 40 Steckdosen in einem Raum, aber eigentlich brauche ich nur 5, die ich auch bautechnisch anwenden kann. Aber die Rechtsprechung würde sagen, nee, du hast nicht nach DIN gehandelt, ist schlecht. Also wir haben auch hinten raus, und das lässt der Bauturbo offen, die Frage ist, wie gehen wir mit dem neu geschaffenen Wohnraum um und wie könnten wir die Flexibilität in die Rechtsprechung münzen? Da hatten wir auch erst schon mal drüber geredet, da brauchst du wieder die Eigenverantwortung jedes Bürgers, da bin ich bei Frau Behnke, darauf hinzuweisen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo muss es Veränderungen geben, und dann haben wir eine Chance, weil die Chance ist da mit dem Bauturbo, wir müssen sie nur nutzen.
Herr Gedaschko. Die Welt ist fies und ungerecht und die Realität ist dann so, es gibt Unternehmen von uns, die haben einfach mal gemacht. Und dann hat auch der Mieter gemacht, nämlich er klagt. Und er klagt, dass die Baunormen nicht so eingehalten wurden, wie sie hätten eingehalten werden müssen. Deshalb sagen wir, es wäre schön, wenn der Mindset der gesamten Bevölkerung ein bisschen anders wäre, wenn wir nicht so deutsch wären, wie wir sind. Weil daran letztendlich gehen wir selber so ein bisschen zugrunde. Uns nervt es eigentlich alle. Aber dann, wenn es soweit ist, fordern wir wieder eine Norm. Davon müssen wir wegkommen. Und damit wir wegkommen, brauchen wir eine Veränderung im Recht, damit das auch rechtssicher ist. Weil im Moment das Recht genau das ermöglicht, dass man wirklich das Allerletzte auch herausklagen kann. Das ist ja auch im Gutachten von Frau Professor Behnke sehr eindrücklich geschildert. Und im Zivilrecht würde es bedeuten, dass man sowohl im Werkvertragsrecht die Abweichung ermöglicht und im Mietrecht die Abweichung ermöglicht. Der Vorschlag liegt schon seit Ampelzeiten auf dem Tisch. Es ist im Koalitionsvertrag eigentlich klar geregelt. Und mich überrascht, dass nicht intrinsisch im Justizministerium dran gearbeitet wird. Da liegt der Schlüssel, um günstiger bauen zu können. Und die Damen, es sind alles drei Damen im Justizministerium, die verantwortlich sind. Ich würde mir dieses intrinsische Handeln für Hunderttausende von Menschen, die dringend auf Wohnraum warten, wünschen. Vielleicht kommen ja bald mal Eckpunkte.
Frau Behnke, übers Mindset wurde ja jetzt schon ganz viel gesprochen. Ne? Haben wir denn in Deutschland noch das richtige Mindset zu Wachstum, Leistung, Wirtschaft?
Ich wollte eigentlich ganz kurz noch ins gleiche Horn tuten wie Herr Gedaschko, weil ich nämlich auch der Auffassung bin, dass an der Stelle, also sonst bin ich ja auch immer sehr, so sagt, für die individuellen Werteveränderungen, aber ich glaube, an der Stelle brauchen wir tatsächlich erstmal eine andere Rechtslage. Was Sie angesprochen haben, würde ich alles unterschreiben. Aber was ich auch sehe, sind noch zwei weitere Aspekte. Das sind einerseits die DIN-Normen als Kostentreiber und das andere sind die Landesbauordnungen. Und das sind einfach Punkte, die habe ich mir ja nicht ausgedacht, sondern die sind mir einfach in den Gesprächen immer und immer wieder vorgehalten worden, wo ich denke, da könnte der Gesetzgeber durchaus eingreifen und zum Beispiel die Normen nicht mehr, wie es ja gerade Herr Lange auch angesprochen hat, nicht mehr zur Grundlage für Mieterklagen machen, sondern halt die Einhaltung von den Normen als irgendeine Art von Sollregel ausgestalten, nach dem Motto, es liegt in deinem Eigeninteresse, aber es muss halt nicht zwingend gemacht werden, es ist nicht verpflichtend. Der Vergleich mit, sagen wir mal, auch europäischen Nachbarstaaten zeigt, dass in vielen Bereichen, wenn es um, was weiß ich, Geländerhöhen, Durchgangsbreiten oder Ähnliches geht, Deutschland tatsächlich erstens sehr hohe Anforderungen stellt und zweitens uneinheitlich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, den man verändern müsste, gerade wenn ich so Herr Böhm zuhöre, dass es sicherlich auch viele Unternehmen gibt, die nicht nur in einem Bundesland bauen, sondern in vielen Bundesländern. Dann wäre es sicherlich auch ein Kostendämpfer, wenn man dann die gleichen Bauteile verwenden könnte und nicht überall unterschiedliche Treppengeländer bauen müsste. Also ich glaube, das sind eigentlich so ganz einfache Ansatzpunkte, wo ich auch denke, dass da Bundesjustizministerium natürlich vorangehen könnte, aber auch Landesbauministerien. Das ist ja immer so mein Thema, dass ich gar nicht verstehe, warum man immer nach der Bundesregierung schreit und sagt, ihr müsst uns zwingen, was zu vereinheitlichen, warum sie das nicht vielleicht auf einer Bauministerkonferenz auch mal in freiwilliger, horizontaler Selbstkoordination hinbekommen.
Herr Böhm, Sie wollten dazu gleich.
Ja, gern. Vielleicht zuerst mal lange. Wir haben 40 Leute in Jena. Ich war vor 4 Wochen dort und ich fahre vor Weihnachten nochmal hin. Wir tun Fan. Viel in
Bratwurst
Jena.
Mit Bautzen sind.
Jena-Fan.
Gut.
Die Bratwurst liefern Sie.
Dann, auch. Wir sind ja doch gut 3000 Leute, aber wir waren ein Hidden Champion. Bis zu dem Tag, wo wir mit der Münchner Uni die Forschungshäuser zum Gebäudetyp E gebaut haben. Und wo die Bayerische Architektenkammer die Initiative gestartet hat für den Gebäudetyp E. Wir haben also heuer, jetzt haben Sie das gesagt, bis heute 262 Besuchsgruppen. Ich sage jetzt mal davon 150 Unis. Deshalb bin ich auch da optimistisch. Wenn eine Idee mal zur richtigen Zeit kommt, dann wird das was werden. Warum das Justizministerium so zäh ist, ich meine, wir kennen die handelnden Personen, darum wollen wir den Namen nicht nennen. Das ist schwer zu verstehen. Das ist in der Tat schwer zu verstehen, weil die Änderungen, die man da im Werksvertrag rechts machen müsste, sind einfach und auch weitgehend, sagen wir, interessensneutral. Das ist in der Tat schwer zu verstehen, warum sie das nicht hinbringen. Aber ich glaube, das wird kommen, einfacher bauen, der Hamburger Weg. Die Standards, die Normen sind nicht schlecht, weil da Steckdosen alle gleich sind, das ist ja gut. Aber die Höhe, also nicht, dass alle Steckdosen anders ausschauen, aber dass man halt in einem Raum nicht 40 braucht, die Standards zu senken, das wird schon kommen. Also ich bin da auch guter Dinge. Und dann kann man es auch vervielfältigen und dann wird es günstiger.
Darf ich noch zu einem Thema bei Ihnen vielleicht, Herr Böhm, nochmal einsteigen? Sie haben selber viel Geld in ein Null-Energie-Quartier mal gesteckt. Halten es aber inzwischen für absurd.
Nee, das wäre der nächste, oder? Paradigmenwechsel. Ja. Wir haben dran geglaubt. Wir haben also ein Quartier gebaut.
Glaube ist immer wichtig.
Und haben gesagt, wir wollen möglichst wenig Energie verbrauchen. Also Energieeffizienz im Vordergrund. Das war ein Irrweg. Und es gibt eine große Initiative, nicht Energieeffizienz, sondern Emissionseffizienz. Clean Deal, not Green Deal. Davon halte ich mittlerweile mehr. Denn um ein einfaches Beispiel wenn jemand mit der Balkontür lüftet, dann spielt es keine Rolle, ob sie 12, 14 oder 18 Zentimeter Dämmung haben. Und die Idee, dass sich Kinder normgerecht verhalten, die wird uns als Menschheit auch nicht gerecht. Kinder verhalten sich nicht normgerecht. Die schließen die Tür nicht immer. Oder Luftwechsel, dass die Luftwechselraten immer 0,2 sind, das hat sich irgendjemand an einem Lehrstuhl ausgedacht. Mit der Wirklichkeit hat das wenig zu tun. Also das war, halte ich mittlerweile für einen Irrweg. Mhm. Vernünftige, sagen wir mal, moderate Energieeinsparmaßnahmen sind sinnvoll. Die übertriebenen, also Passivhaus und KfW 40 Standard, halte ich für einen Irrweg.
Mhm. Herr Lange. Zwei Dinge. Sie haben sich jetzt moralisch auf ein Glatteis begeben, aber ich würde Ihnen folgen gern, weil ich glaube, das gehört so weit dazu, dass man die auch aussprechen muss. Also da totale Unterstützung. Ich würde mal ein Gedankenexperiment versuchen. Wir sind ja beim Bauturbo gestartet. Also wir wissen jetzt, wir haben die Möglichkeit, eine verbesserte Möglichkeit, behaupte ich jetzt, dass wir Bauland zur Verfügung stellen können, dass Investoren kommen. Jetzt haben wir das Problem, die Investoren, die reißen sich ja trotzdem nicht. Wir haben über die Zinslast geredet und so weiter. Dann, wo ist unser Einfluss, den wir quasi möglich machen können oder wo Politik handeln kann, ist ja die Frage, ich hänge immer noch an dem Thema Menschenrecht wohnen. Ich halte das für genau die Aufgabe, die wir betrachten müssen. Und da muss man zu der Einschätzung kommen, dann muss man Förderprogramme im sozialen Wohnbau anders auflegen, um die Defizite, die wir durch Finanzierung und durch erhöhte Baukosten staatlich auszugleichen. Das wäre ein Weg. Und danach müsste man sich anschauen, zum Thema, wie können wir weiter Baukosten senken? Da müssen wir gucken, wie entstehen denn bei der DIN überhaupt Normen? Das ist in den Arbeitsausschüssen. Die Arbeitsausschüsse, und da wir reden immer über Transparenz, die sind intransparent besetzt. Wir haben bei den Elektronormen, beispielsweise im Wohnbereich, da wird ja, sagt ja die DIN selber über sich, wir sind überall paritätisch und gleich besetzt. Dort wurde jetzt nachgewiesen, dass es, glaube ich, 65% oder 70% aus der Privatwirtschaft kommt, und zwar aus der Elektrobranche, die ja auch eine gewisse Lobby-Idee mit sich bringen. Also auch da könnte man prozessual eingreifen. Dort, wo wir dann auf die Eigenverantwortung der Bürger wieder angewiesen sind, ist die Frage, dort, wo wir Bauland geschaffen haben, da haben wir Eigentumsprobleme, ne? Man kann nicht alles kaufen, es sind 3 Grundstücke, die zusammenhängen, die Erbengemeinschaft und so weiter. Dort muss man dann appellieren. Aber ich glaube, wir haben mit dem Bauturbo einen sinnvollen ersten Schritt gemacht, und ich würde mir wünschen, dass Politik in der Kette, wie beschrieben, die nächsten Schritte geht. Und das heißt für mich Sozialbauförderung und quasi bei dem Thema DIN eine andere Idee entwickeln und dann auch bei der Rechtsbewertung, Frau Behnke hat es angesprochen, da quasi konsistenter zu werden.
Wenn wir hier über, sehr viel ja über Regeln reden, reden wir über Kommunen, wir reden über Bundesländer, wir reden über Berlin, wir reden über Brüssel. Was ist denn eigentlich das größte Sorgenkind für Sie, Herr Ricken? Das oder muss auf allen Ebenen ein Ruck durch die Republik gehen und darüber hinaus?
Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, also ich kann jetzt zu der kommunalen oder Bundesländerebene wenig sagen. Wir sind eine global agierende Bank. Wir haben 95% unseres Geschäfts im Ausland. Was wir halt spüren, ist halt immer noch die hohe Regelungsdichte, die aus Brüssel kommt. Ja, und das ist in anderen Weltregionen, wie gesagt, anders. Ich glaube, weil wir vorhin über Mindset und auch über Kultur gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es ein europäisches Phänomen ist oder ein deutsches Phänomen ist, aber ein Thema ist, glaube ich, rund um das Thema Bauen auch wichtig, Entscheidungen treffen. Ja, Sie sprechen immer von, es gibt Spielräume, ne, aber die werden nicht unbedingt genutzt. Ja. Und vielleicht ist auch eine Generationenfrage, weil die Fähigkeit, der Wille, der Mut, Entscheidungen zu treffen, meines Erachtens immer stärker abnimmt. Sehe ich auch bei uns in der Bank. Aber dadurch werden Prozesse auch deutlich länger. Ja, und dadurch kann man auch aus Fehlern nicht unbedingt lernen. Und wenn man halt auf allen Ebenen diesen fehlenden Mut zur Entscheidung hat, auf der politischen Ebene, auf der Genehmigungsverwaltungsebene, aber auch auf der Durchführungsebene, dann ist man halt langsam. Ja, und ein ganz blödes Beispiel. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen einen Film gesehen über den Bau des Hindenburgdamms. Ja, der vor etwas mehr als 100 Jahren gebaut wurde. 4 Jahre hat der Bau dieses Damms gedauert, damals das größte europäische Bauvorhaben überhaupt. Der Leiter, Architekt und Leiter, Pfeiffer hieß er, glaube ich, der musste ständig Entscheidungen treffen. Ja, und er hatte auch keine Rechtssicherheit in all dem, was er getan hat. Und seine engsten Mitarbeiter auch. Ja, und die haben halt Entscheidungen getroffen und haben dieses Ding innerhalb von 4 Jahren fertiggebracht. Ja, und ich würde mir wünschen, wenn in unserer Gesellschaft, Kultur halt mehr Mut zur Entscheidung da wäre.
In ja. Ihrem Hauptmarkt USA gibt es Donald Trump und der setzt eine knallharte Deregulierungsstrategie durch. Ne? Wünschen Sie sich manchmal ein bisschen mehr Trump hier in Deutschland?
Also Trump nicht, aber Schumpeter. Also das, ja, also das Thema der kreativen Zerstörung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, in diesem Land, wahrscheinlich auch aufgrund der Struktur des Bankenwesens, haben wir halt eine Tendenz, Strukturen zu bewahren. Ja, also da gibt's eine Krise und dann wird gerettet. Ne? Also alles wird gerettet, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ob das Geschäftsmodell jetzt zukunftsfähig ist oder nicht, ist völlig egal. Es wird gerettet. Ja, und wir haben das schon jetzt wirklich seit gefühlt 20 Jahren, also seit der Euro-Krise im Prinzip, nicht mehr erlebt, dass auch mal zu einer Bereinigung gekommen ist. Ja, zum Untergang von Unternehmen und auch zum sehr viel schnelleren Entstehen von neuen. Wir haben in Deutschland momentan, glaube ich, 40 Unicorns, also Unternehmen in jungen Branchen, KI und anderen, die eine Marktbewertung von über 1 Milliarde haben. Da brauchen wir mehr von, ja. Und das Kapital, was wir in die Bewahrung von Strukturen stecken, auch die Banken, der Sparkassensektor und der Genossenschaftssektor insbesondere, das könnte man viel besser einsetzen in die Förderung von neuen Unternehmen. Ich habe heute Morgen gelesen, Amazon gibt im Jahr mehr für Forschung und Entwicklung aus als der Staat Frankreich, ja. Ja, und das heißt, wir brauchen in Europa, in Deutschland eine Mobilisierung von Kapital, Fremd- und Eigenkapital, in Richtung innovativer, moderner Wirtschaften, Produktivitätssteigerung im Bauwesen, wie von Herrn Böhm angesprochen. Aber bitte lassen Sie uns aufhören mit dem Bewahren dieser alten Strukturen. Ja?
Herr Gedaschko und dann Herr Lange.
Ich würde gerne noch mal auf den Hindenburgdamm zurückkommen. Ja. Das waren Menschen, die sind ein Risiko eingegangen. Ja. Jetzt gucken wir uns mal an, wie Risiko heute funktioniert. Für mich ist immer der Albtraum, wenn eine Naturkatastrophe eingetreten ist und der Landrat geht unbürokratisch vor. In dem Moment, wenn das heißt, ich helfe unbürokratisch, weiß man ganz genau, 2 Jahre später sitzt er vorm Untersuchungsausschuss. Und das ist die deutsche Kultur. Das ist eine Misskultur. In den USA, in Großbritannien, ist Scheitern okay. Du kannst beruflich scheitern, du stehst auf, gehst weiter. In Deutschland ist Scheitern ein Makel. Also das ist zutiefst bei uns kulturell leider verankert. Und ich würde mir wünschen, das geht bis hin zum Neidkomplex. Das heißt, das hat damit auch etwas zu tun, dass das anders ist. Bloß wie wir das ändern, da brauchen wir, glaube ich, hier wirklich die Schwarmintelligenz, um von diesem Trip irgendwie runterzukommen. Weil solange wir zwar sagen, wir brauchen Mut und Risiko, auf der anderen Seite dann aber jeden bestrafen, der das dann tatsächlich macht, wird der Einzelne, der es mal macht, als Vorbild dafür dienen, dass es andere nicht mehr machen.
Herr Lange, wie risikofreudig sind Sie? Sie haben sich schon gemeldet.
Genau, also ich glaube, ich hatte Glück, muss ich dann dazu sagen, weil ich habe immer Vorbilder gehabt oder Chefs oder Leute, die mich inspiriert haben, die genau diese Fehlerkultur gelebt haben. Also ich glaube, ich habe extrem viele Fehler in meinem Leben gemacht und wie schwerwiegend oder nicht schwerwiegend die waren, aber es gab immer einen Umgang damit. Und ich habe auch gelernt, dass wenn eine Entscheidung getroffen ist, man trifft sie auf Basis der Erkenntnisse, die man in diesem Moment hat. Retrospektiv ist immer alles falsch und irgendwie auch richtig. Also das ist schwierig. Mit mehr Informationen würde man vielleicht auch eine Entscheidung treffen. Aber am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich selber gerade macht und sagen kann, die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, mit dem Wissen, was ich hatte, die war gerechtfertigt. Und das diese Begründbarkeit, und da würde ich gerne den Bogen, warum ich mich meldete, zu Trump schlagen. Ich glaube, dass mehr Trump hilft überhaupt nicht. Das ist Willkür, das ist Unberechenbarkeit. Und das, was wir eher brauchen, ist eine Gradlinigkeit und eine Verlässlichkeit. Damit auch Leute gerne Risiken eingehen, weil jede Investition ist ein Risiko. Und da sich auf stabile Verhältnisse und stabile Partner zu verlassen, ich glaube, das ist ein Gut. Und das ist bei allem, was wir natürlich immer anzweifeln und Schlechtes finden an deutscher Bürokratie, ist eigentlich ein Gut, was wir verteidigen müssen. Und dann bin ich aber genau bei dieser Flexibilisierung, wie schaffen wir es aus dem eigentlichen Gut, der Verlässlichkeit, diese Risikobereitschaft rauszukitzeln, ne, diese Möglichkeit zu schaffen. Und ich glaube, das ist, und da, wie gesagt, ich finde diese Studie von Probenke sehr lesenswert. Das haben sie gut aufgearbeitet und kann man, glaube ich, vielleicht unterm Podcast verlinken. Sehr lesenswert.
Waren hier noch Wortmeldungen? Herr Böhm, ja.
Mein Lieblingsthema, ich darf in Erinnerung rufen, das Chrysler Building wurde in einem Jahr gebaut. Hochtechnisch komplex, und zwar vor 120 Jahren. Wir sind wirklich, also beim Bau nutzen wir unsere Möglichkeiten bei Weitem nicht. Und das kommt unter anderem auch wegen der Überbetonung der Verfahrensvorschriften, und unter Juristen ist der Klassiker, dass ich immer abwägen muss zwischen Gerechtigkeit im Einzelfall, Zweckmäßigkeit und Rechtssicherheit und Einhaltung der Verfahren. Aber den Zweck, das Ziel, wir wollen gut und günstig und zügig bauen, das haben wir. Das ist nicht mehr vorrangig, sondern das kommt ganz. Das Wichtigste ist die Einhaltung der Verfahrensvorschriften. Das Nächste ist die Sicherstellung aller einzelnen Interessen. Aber den wahren Zweck, wir wollen gut und günstig und leidlich zügig bauen, das ist kein Gegenstand der Diskussion mehr.
Ja, und mehr Pragmatismus auch, ne?
Frau Fehrmann. Frau Behnke zitiert Luhmann, brauchbare Illegalität. Der hat das 1964 geschrieben. Da war die Regelungsdichte noch nicht so hoch.
Ja, wer meint?
Nee, aber ich wollte einmal, genau das brauchen wir ja. Wir brauchen zum einen Verlässlichkeit, also solche Sachen, wie wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass auf einmal Fördermittel von einem Tag zum nächsten Tag nicht mehr da waren. Wir mussten auf einen anderen KfW-Standard um, wir waren gerade fertig mit unserer Planung, alles wieder neu machen. Solche Dinge darf es in der Zukunft nicht geben. Und wir haben da vorhin drüber gesprochen, wie schaffe ich es, Investoren wieder zu aktivieren, zu bauen in Deutschland. Und ich meine, jetzt haben wir den Bauturbo und hier in Berlin haben wir jetzt noch das schneller Bauen gesetzt. Wir müssen doch eigentlich jetzt auch mal nach außen zeigen, dass es bei uns auch schnell gehen kann. Also in Jena scheint sich das ja wunderbar zu schaffen.
Da kommen wir alle noch mal zusammen.
Und wir werden das hier eben schaffen, das hier in Berlin auch. Man muss eben zeigen, Leute, wir haben jetzt den Bauturbo, wir brauchen keinen Planungs-, also keinen B-Plan mehr, das geht jetzt schneller und man muss Beispiele bringen. Ich glaube, anders kann es in Zukunft nicht funktionieren und das muss man eben zeigen. Ja, und auch nochmal dieser Punkt Entscheidungen treffen, das hatten wir vorhin ja auch schon mal. Es geht ja, mache ich jetzt fahrlässig Fehler oder mache ich sie halt, weil ich jetzt eine falsche Entscheidung getroffen habe, aber nicht aus Fahrlässigkeit. Und gerade bei uns im Unternehmen haben wir auch dieses Thema ausgesprochen, aus Fehlern lernen wir, lasst uns darüber sprechen, ansonsten wird's nicht besser. Ja, wenn ich immer in meinem Trott bleibe und alles immer gleich mache und mich nichts traue, dann werden wir nicht innovativ werden, dann werden wir unsere Verfahrensweisen nicht ändern, dann werden wir nicht vorankommen. Deswegen ist das auch ein guter Punkt.
Mhm. Herr Lange?
damit Jena nicht als das Paradies, ja, wir haben einen Paradiespark erscheint. Es ist tatsächlich paradiesisch. Wir haben das, können das schaffen, was Verwaltung schaffen kann. Wir können die Möglichkeiten zum Bauen schaffen. Es muss halt jemand bauen. Und da bin ich wieder bei den Anreizen, die wir für die Investoren schaffen müssen. Die kann nicht die Stadt Jena schaffen. Da, deswegen die herzliche Einladung, da tätig zu werden. Und vielleicht ganz kurz noch zu dem Thema Umgang jetzt mit dem Bauturbo. Wie gesagt, ich glaube, wir fangen hier mit der richtigen Sache an. Wir haben nicht nur Kritik, sondern wir haben auch gute Worte dafür übrig. Und damit schaffen wir überhaupt Möglichkeiten. Ne? Weil alles erstmal klein zu reden, hilft uns nichts. Dann sind wir nämlich genau auf der Seite, wo alle gerne stehen. Ich bin der Skeptiker, das macht mich irgendwie attraktiv, interessant. Sondern einfach mal mitziehen und durchhalten.
Herr Böhm.
Vielleicht noch zum Mindset. Also in München kenne ich es. München sollte im Jahr 10.000 Wohnungen neu bauen. Die öffentliche Hand schafft, wenn es hochgeht, 2.000, also 8.000 müssen vom Privat kommen. So, wo ist jetzt der Unterschied? Wenn wir irgendwo ein neues Werk bauen, da werden wir gelobt. Wenn jemand in Windräder investiert, wird er auch gelobt. Wenn jemand 100 Mietwohnungen baut, dann ist er im Zweifel der Mithai. Und wenn er sagt, ich brauche 16 Euro, dann ist er sowieso schon, dann gehört er enteignet. Also wir haben da ein Mindset, Investitionen in Mieten sind... In Wohnhäuser sind, ja, schon bedenklich. Das tut man nicht. Ja, aber die öffentliche Hand allein schafft's nicht. Den Dreisatz brauche ich hier nicht aufmachen. Wir brauchen private Investitionen und die gemeinnützige Wohnungswirtschaft dürfte 4% verdienen. Wenn heute ein Investor sagt, ich hätte gern 4%, das sind 2 nach Inflation, dann gilt er als Mieter, als Ausbeuter, als Spekulant. Ja, mit dem Mindset wird's schwierig werden. Mhm. Und vielleicht die internationalen Investoren, war Exploreal mit dem einen oder anderen geredet, die scheuen nicht mal so sehr die Erstinvest, sie scheuen den Mietenpreisdeckel. Mhm. Weil das ist ja klar, ich habe 2,5% Inflation, jetzt wenn ich die Miete deckle, das ist für einen Versicherungskonzern ein Knockout. Ja. Also die mit dem Mietpreisdeckel, die negativen Auswirkungen, die werden nicht richtig eingeordnet. Da gibt's ein paar Leute, ja, es ist gut für mich, wenn ich nicht mehr Miete zahlen muss. Aber das ist eigentlich der Totengräber jedes Investors. Mhm. Also das muss man irgendwie publik machen, auch in Berlin.
Herr Ricken. Ich habe jetzt nochmal eine Frage tatsächlich hier an die Runde, an die Praktiker. Und zwar also an die Baupraktiker sozusagen. Also was wir in New York momentan sehen, ist eine Situation, in der es viel zu wenig Wohnraum gibt und ein Überangebot an Bürofläche. Ja, also der Immobilienmarkt ist living short und office long sozusagen. Und der bis heute regierende Bürgermeister Adams, der jetzt ja irgendwie abgelöst wird, der hat dann einer Idee zugestimmt, dass man anfängt, Bürofläche, Bürogebäude in Wohngebäude umzubauen in Manhattan. Das finde ich eine faszinierende Idee, weil New York, Manhattan ist ja nicht alleine mit dieser Situation, sondern die ist bei uns ja auch nicht ganz so unähnlich. Ist das technisch, aber auch von der Materialität her irgendetwas, was helfen würde, oder ist das eher ein Nischenthema?
Vielleicht ganz konkret. Wenn jemand ein Bürohaus baut, hat er die Umsatzsteueroption. Auf Deutsch gesagt, die Investitionen sind um 19% niedriger. Das ist das Erste, was man klären muss, weil wenn er jetzt ein Bürohaus in ein Wohnhaus umwandelt, muss er 19% zurückzahlen. Drum fasst es fast keiner an, ganz praktisch. Dann die bautechnischen Themen, wenn die Häuser zu tief sind, sagen wir auf der Büroebene haben sie pro 300 oder 400 Quadratmeter eine Kleintoilette, wenn sie Wohnungen bauen, pro 60 Quadratmeter ein Nassbereich. Die Kosten soll man nicht unterschätzen. Und beim Wohnung brauchen sie halt noch 6-7 Meter Tiefe, brauchen sie Licht. Also die technischen Schwierigkeiten soll man nicht unterschätzen. Luxuswohnungen kann man machen. Sozialwohnungsbau in den teuren Bürolagen, da wäre ich vorsichtig.
Der Herr Lange hat sicher auch teure Bürolagen in Jena.
Wir haben vor allem schöne Bürolagen in Jena. ich glaube, dass dieses Technische, ich sage ja immer, technisch ist alles denkbar und machbar, aber gerade die Umrisskosten von Büro zu Wohnen, da muss man eine komplette Strangsanierung machen. Man muss ja neue Stränge ziehen. Wir erleben das gerade in Wohnbauprojekten, wo ja tatsächlich die Bäder übereinander angeordnet sind. Das hat ja einen Grund, um am Ende Baukosten zu sparen. Das hat statische Voraussetzungen etc. pp. Deswegen, es ist eine total gute Idee, dass man mehr in diese naja, Multibelegung von Räumen kommt und auch sich beim Bau schon mal überlegt, wie kann ich denn resilient mit Veränderungen umgehen? Also diese Flexibilität in Baukörpern, die muss man mitdenken, damit man auch den Zeitenwandel dann gut entgegensteht. Aber ich glaube, auch diese Idee ist eine Frage, wo wir wieder drüber reden müssen, wer trifft wann welche Entscheidung? Haben wir die Fehlerkultur, dass eine Büroentscheidung, die getroffen wurde, das ist jetzt aus städtebaulicher Perspektive, die man mal einbringt, wie in Jena, wir denken sehr stark gerade drüber nach, wo lassen wir Bürobau zu, wo lassen wir Wohnbau zu, weil wir auch eine gesonderte Situation haben, weil wir Flächenknappheit haben. Und ich glaube, diese strategische Entscheidung, was lasse ich zu in einem Markt, der begrenzt ist, die muss man auch treffen. Und da würde ich noch diesen Anreiz geben, wir haben ein Regelwerk, ich habe so ein kleines Regelwerk aufgestellt für mein Dezernat, da ist eine Regel, Fehler sind Helfer. Wenn man mal die Buchstaben umsortiert, wird man eine Buchstabengleichheit feststellen. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil dann kann auch jeder auf seiner Ebene wieder besser entscheiden und Dinge beschleunigen, weil es kann nicht immer in der oberen Schicht entschieden werden.
Wir kommen in die Zielgerade leider, obwohl wir noch eine Menge Themen auf dem Zettel haben. Aber ich frage Frau Behnke auch nochmal, alle wollen ja eigentlich, habe ich den Eindruck, auch hier am Tisch alle Gewerke. Trotzdem klappt's nicht. Wie kommen wir denn da raus?
Ich kann dann nur zusammenfassen, was gesagt worden ist. Ich denke, das ist vollkommen offensichtlich, also wenn man so sagen, die Bausteine zusammensetzt. Ne? Wir brauchen die Flächen, wir brauchen die rechtlichen Grundlagen, wir brauchen den Willen zum Bauen, wir brauchen den Investor und dann muss das Ganze irgendwie finanziell auch noch tragfähig sein. Und da haben wir ja gesehen, dass ganz, ganz viele Widersprüche einfach bestehen. Also ich wollte vielleicht auch einen Punkt nochmal machen. Ich finde den Spruch von Ihnen, Herr Gedaschko, dass man Wohnen als Menschenrecht bezeichnet, ganz hervorragend. Ich würde aber schon dazu sagen, bezahlbares Wohnen. Und dann wird es natürlich schon wieder schwieriger, weil das hat ja Herr Böhm sehr überzeugt vorgerechnet. Bezahlbares Wohnen ist im Augenblick, also aufgrund der Marktlage und aufgrund der Rechtslage, ja fast überhaupt nicht leistbar. Und deswegen hätte ich auch Zweifel an dem, was Herr Ricken vorher gesagt hat, dass er sagt, weitgehende Marktliberalisierung und auch Steuerentlastung hier sozusagen den Durchbruch bringen würde, weil wo man sozusagen versucht hat, man gesehen hat, dass es halt im hochpreisigen Segment dann Wohnungen entstehen, aber eben gerade nicht im bezahlbaren Segment. Und ich glaube, das ist tatsächlich die ganz große Herausforderung, vor der wir aktuell stehen.
Ich möchte zum Schluss jetzt nochmal alle fragen, wie Sie so aufs zu Ende gehende Jahr und auch prognostisch aufs Jahr 2026 schauen. Frau Wehrmann, was würden Sie denn mutmaßen? Also fürs eigene Geschäft, aber auch fürs Land.
Eine Minute drüber nachdenken.
Fängt der Herr Gedaschko an.
Ich hoffe, dass sich alle zusammenraufen und den Ernst der Lage erkennen und vor dem Hintergrund der Ernst der Lage auch dazu bereit sind, stärker Kompromisse zu schließen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Aushandeln, um dann zu Zielen zu kommen und dass dieser Aushandlungsprozess nicht allzu lange dauert, so dass wir den Herbst der Entscheidungen dann 2026 haben.
Wir haben eigentlich den Herbst der Reform, ne? Aber ich sehe noch nicht so richtig was. Herr Lange, wie sieht's bei Ihnen aus? Was sind Ihre Erwartungen?
Also ich halte es dann mal mit dem Sprichwort meiner Oma, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Und ich glaube, wir stehen tatsächlich gerade an dem Anfang, wo wir alle, die in Rolle und Funktion sind, wenn sie sich zusammenreißen, viel bewegen können. Also wir sehen, dass eine Flexibilisierung in einigen Bereichen eintritt. Ich nehme eine Verbesserung in den Rahmenfaktoren wahr und die auch immer wieder zu betonen und da auch uns gegenseitig Mut zu machen, die zu ergreifen. Ich glaube, das ist die Aufgabe für 26, 27 fortfolgende. Und ich kann ja sagen, in Kommunen werden die Gelder knapper. Auch die Frage von, wie verteilen wir Gelder um? Ist es gut, das einfach auszuschütten und zu hoffen, dass jemand was Gutes damit anfängt? Oder braucht man strukturierte Anwendungen über Förderprogramme? Wir haben soziales Wohnen heute angesprochen. Aber generell bin ich sehr optimistisch, dass es uns gelingen wird, gemeinsam, und das ist der Punkt, nicht im Gegeneinander, sondern gemeinsam da weiter voranzukommen.
Herr Böhm, wie sieht's aus?
Ich denke auch an meine Großmutter, die hat immer gesagt, Männer lernen nur in großer Not. Ich fürchte, die Not ist groß genug und auch die große Politik sagen, tun sie es. Wir brauchen strukturelle Reformen und eine gute Politik. Denn dass ich kein Freund der Ränder bin, wir brauchen gute Politik und dazu braucht es mehr als Lippenbekenntnisse. Wir brauchen ein paar strukturelle Reformen. Sie müssen sich halt irgendwie zusammenraufen.
Frau Wehrmann.
Aber ich glaube daran, weil...
Genau, ich glaube auch dran, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wir sind Optimisten, aber es ist kurz vor 12, glaube ich auch, es muss was passieren, wir brauchen bezahlbare Wohnungen in unseren Städten, weil die gesellschaftliche Kluft schon ganz schön auseinanderfällt. Und das merken wir in unseren Quartieren, wie Menschen darauf reagieren oder auch Menschen, die bei uns gerne eine Wohnung hätten und sie nicht bekommen. Also da spielt schon ganz schön viel Gewalt mit.
Das ist Zündstoff, auch, ne?
Das ist Zündstoff pur. Ja. Und deswegen müssen wir schaffen, Investoren zu gewinnen, die Vertrauen in die Städte haben, die Vertrauen in die Instrumente haben, die wir jetzt an die Hand bekommen haben. Aber es geht, das, was Sie jetzt auch gerade schon gesagt haben, nur gemeinsam. Und ich hoffe, dass jeder verstanden hat, dass es ernst ist.
Herr Ricken. Ja, für meine Bank bin ich sehr optimistisch, also sowohl was dieses als auch was das nächste Jahr angeht. Wir haben ja den größten Teil unseres Geschäfts im Ausland. Nein, also ich sag mal so, als Staatsbürger und auch als, ich sag mal, Teilnehmer von Diskussionen dieser Art wünsche ich mir zunächst mal Realismus. Also ich glaube, wir haben die Verantwortlichen in der Politik haben noch keine zutreffende Lagebeurteilung getroffen, so wie Sie es immer sagen, ne? Lagebeurteilung, Ziel und dann der Weg von A nach B. Das fehlt immer noch, ja. Ich hoffe, das wird stattfinden und dass man daraus dann, ich sag mal, ordnungspolitische Maßnahmen im besten Sinne des Wortes ableitet. Also nicht nur Ordnungspolitik, wie Herr Habeck sie falsch verstanden hat, als Verordnungspolitik, sondern eine, die Rahmen setzt, die Marktwirtschaft zum Zuge kommen lassen. Allerdings flankiert, da gebe ich Frau Behnke recht, natürlich auch mit sozialpolitischen Maßnahmen für die Bedürftigen. Und die Mischung aus beidem, ja, die könnte dann tatsächlich zu einer nachhaltigen Verbesserung führen.
Herr Gedaschko, letzte Frage an Sie. Haben Sie jetzt genug Ruck gespürt hier im herzogschen Sinne sozusagen?
Peer Steinbrück und Konsorten hatten ja ein Team gebildet. Und ich glaube, wenn wir uns hier zusammentun und sagen, liebe Regierung, wir sind bereit, mit Frau Professor Behnke an der Spitze, dann könnte da tatsächlich was draus werden.
Frau Behnke, Sie haben das allerletzte Wort, weil ich wollte Sie nicht vergessen.
Ich glaube, dass wir im Moment eine Bundesregierung haben, die mehr als die Regierungen zuvor ernsthaft willens und in der Lage ist, innenpolitische Reformen umzusetzen. Wir haben gute Papiere, die vorliegen, um im Bereich Bürokratieabbau und auch Digitalisierung weiterzukommen. Ich glaube auch hier, dass wir gar nicht so schlecht dastehen, wie wir immer sagen, sondern dass wir als Deutsche immer die Neigung haben, das überzubetonen, was nicht gut läuft und ein bisschen zu ignorieren, was sich verbessert hat. Das ist mir aufgefallen, als ich auf die Umsetzung des OZG geschaut habe in den letzten anderthalb Jahren. Da hat man seit 2018 einfach gebetsmühlenartig wiederholt, dass es ein kompletter Schlag ins Wasser ist und nichts vorangeht. Und wenn wir 2025 angucken, dann sehen wir, dass sich auch nicht zuletzt durch das OZG wahnsinnig viel verbessert und bewegt hat. Wir haben Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber vieles läuft besser. Das wird sich auch in den nächsten Jahren beschleunigen, dieser Fortschritt. Deswegen bin ich da tatsächlich auch zuversichtlich, dass wir Rahmenbedingungen verbessern. Natürlich wird es sozusagen nicht der Durchbruch sein. Vielleicht als allerletzter Gedanke, wir sind in Eile. Auch deswegen, weil wir den außen- und innenpolitischen Druck spüren, dass wir vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, uns in Ruhe um unsere eigenen Probleme zu kümmern. Aber wir sollten auch nicht zu sehr in Eile durch die Dinge durchpeitschen, sondern gerade wenn wir gute Gesetze und Reformen haben wollen, dann brauchen die halt auch einfach ihre Zeit.
Bleibt mir nur noch, mich bei diesen 6 tollen Gästen zu bedanken. Ein ganz herzliches Dankeschön und vielleicht sieht man sich ja dann zur nächsten Ruckrede in Jena mit Wurst und Bautzner Senf dann nochmal. Dankeschön.
Das war das 32. Brandenburger Hofgespräch von DW die Wohnungswirtschaft, dem GdW Bundesverband Wohnungswirtschaft und der Arealbank. Ein großes Danke an unsere Gäste und unseren Moderator, die das Thema Entbürokratisierung des Bausektors so vielschichtig diskutiert haben. Sie wollen noch mehr dazu wissen? Ich empfehle Ihnen unsere DW oder Immobilienwirtschaft App. Damit ist Limo immer griffbereit. Schauen Sie zum Abschluss noch in unsere Shownotes. Danke an die, die diese Podcast-Show hinter den Kulissen erst möglich machen. Bis zum nächsten Mal, Ihre Iris Jachatz.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.